Lob und Verriss.
In 1975 saßen Brian Eno, genau der, und Peter Schmidt, ein Multimedia-Künstler, beim Joint oder auf Pilzen oder was immer man in der Richtung so macht in den 70ern. Der Peter beschäftigte sich zu dieser Zeit mit alten Drucktechnologien, Brian fiel gerade nichts ein. Peter hatte gerade ein Set von 55 Drucken erstellt, mit so kurzen, ganz super künstlerischen Sätzen, sehr deep und sehr teuer. Die inspirierten denn Brian Eno so sehr, dass er sich selbst ein Set baute von 110 zusammenhanglosen Worten und Sätzen auf spielkartengroßen Karton. Er nannte das Set Oblique Strategies. Es passte in eine Hosentasche und er trug es überall mit hin, zum Beispiel in den Proberaum. Wenn ein Stück nicht in Gang kam oder langweilig wurde oder gar keinen Anfang zu haben war, zog jedes Bandmitglied eine Karte und nahm den Spruch darauf, wörtlich oder übertragen, als Anlass, irgendwas zu spielen. Der Rest fand sich. Das probieren wir doch mal aus, dachten wir uns. Man kann heute natürlich virtuell Karten vom Stapeln ziehen. Die Regel ist, egal was aufpoppt, dieser Satz wird genommen und ein Text geschrieben. Für diese Kolumne ist es Simple Subtraction, einfache Subtraktion. Mein fasziniertes, aber unglückliches Verhältnis zur Mathematik, also der richtigen, dem Fachgebiet abseits vom simplen Zahlen addieren und subtrahieren, begann mit einer 4 im Halbjahreszeugnis der 7. Klasse. Ich war in den Augen meines Vaters somit schwer versetzungsgefährdet und erfuhr eine Ansprache, mit der er mir den Ernst der Lage verdeutlichen wollte. So mit den ewigen Worten eines jeden Vaters ever, bald weht der Wind aus einer anderen Richtung, solange du deine Füße unter unseren Tisch steckst, so kannst du mit deinen Freunden auf dem Schulhof reden und so weiter. Der ganze Sermon. Am Ende der Ansprache gab es noch einen kleinen Bestechungsversuch. Wenn ich zum Schuljahresende die 4 in eine 3 verwandle, gebe es irgendein Geldgeschenk, ein materielles Ding. Viel kann es nicht gewesen sein, wir hatten ja gar nichts, damals, im Osten. Die Predigt wirkte jedenfalls, kind of, habe ich mich doch sowohl durch die 7. Klasse als auch durch die Mathematikprüfung der Ostdeutschen Polytechnischen Oberschule nach der 10. gehangelt, keine Ahnung wie. Für ein Abitur reichte es dennoch nicht, so als Verfolgter des Regimes oder besser des eigenen Leistungsanspruchs. Ich war genötigt, mir die halbe Hochschulreife durch ein Kurzabitur zu erschleichen, wie es das kurz nach dem Mauerfall im Osten gab. Dieses Abi war einzig als Vorbereitung für technische Studiengänge gedacht, mit der strikten Vorgabe, dass damit keinerlei geisteswissenschaftliche Abschlüsse zu haben seien. Mein Traum des Germanistikstudiums Endstadium Lehrer ging damit glücklicherweise an allen Beteiligten vorbei. Also studierte ich Informatik. Künstlerisch nicht wirklich selbstbewusst, aber vage zugeneigt genug, um zu wissen, dass das irgendwie funktionieren könnte und ohnehin, machen wir uns ehrlich, 1995, Techno, Drogen, Ecstasy, keine Rolle spielend, entschied ich mich für das Studium der Medieninformatik. Nicht, dass irgendjemand gewusst hätte, was das sein soll, heute wie damals. Doch es tauchte ein klassisches Zonenproblem auf. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, nur die war mit dem Billigabitur erreichbar, hatte versprochen, diesen Studiengang anzubieten. Kurz vor Beginn des Studienjahres stellte man jedoch fest, dass man gar keine Professoren dafür habe. Was machte man? Man steckte uns, der kunstzugeneigten Bohems, für das erste Jahr in den Studiengang der Oh shit, oh fuck, Wirtschaftsinformatik. Mit den ganzen Bankangestellten, Steuerberatern und sonstigen Christian Lindners also. Damit nicht genug, hielt man uns, ich kann mich noch exakt und so genau erinnern wie an fast nichts aus dieser Zeit, einen Vortrag zu Studienbeginn in der Aula, in dem man uns erklärte, dass man gelernt hätte, dass in den USA jede Universität ein Spezialgebiet habe. MIT, Berkeley, Stanford und jetzt also Auge in Auge auch die HTW Dresden, Germany. Man würde in den nächsten Jahren besonderen Augenmerk auf die mathematische Ausbildung der Studenten legen. Studentinnen wurden damals in den Good Old Times noch nicht erwähnt. Man hatte wohl eiligst zusätzliche Mathematikprofessoren eingestellt, offensichtlich auf Kosten der Medienfuzis, aber so richtig Quali bekommt man da ja auch nicht sofort an den Start. Ich durchlebte also in der ersten Semesterwoche des ersten Semesters die erste Mathematikvorlesung meines Lebens. 2 Stunden lang schrieb uns ein Middle-aged Professor mit grauem Gesicht tatsächlich, ich weiß die Zahl noch heute, 104 Definitionen an die Tafel. Definitionen in winziger Schrift schrieb der böse Mann von links nach rechts trippelnd über die gesamten 25 Meter Breite der Tafel, bevor er sie wieder abwischte und auf der anderen Seite von vorn begann, wobei er wohl erwartete, dass wir den ganzen Quatsch abschrieben. Nun, das war's dann endgültig mit meiner Faszination für die Mathematik. Bis ich auf dieses großartige Buch gestoßen bin. Mathematics, From the Birth of Numbers. Jan Gullberg, ein schwedischer Kinderarzt, dreimal so klug wie wir alle zusammen, hatte ungefähr die gleiche Faszination für die Mathematik und wahrscheinlich eine noch schlimmere entsprechende Bildung erfahren. Damit seinen Kindern und die, die er verarztete, das nicht passiere, schrieb er mal eben ein Buch über die ganze Mathematik. Von der Geburt der Zahlen bis, was weiß ich wohin, Multidimensionalität und so. Ich habe doch keine Ahnung. 1200 Seiten, 3 Kilogramm schwer, schrieb er das alles selbst als Kinderarzt, illustriert es selbst und zusammen mit einem britischen Mathematiker und, ein Wahnsinn, setzte es selbst in LaTeX. Das ist eine Programmiersprache und das Entsetzen über diesen letzten Fakt verstehen nur Nerds. Der Mann muss verrückt gewesen sein, glücklicherweise. Manchmal, ich gebe zu, immer seltener. Man hat ja kaum noch Zeit, Altes zu durchforsten. So viel Neues gibt es, setze ich mich in meinen Ohrensessel und lese ein paar Seiten. Natürlich verstehe ich nur die ersten 40, danach ist alles nur noch Ästhetik. Aber es macht mich glücklich, wie etwas nur glücklich macht, was man komplett ohne Leistungsanspruch tun kann. Bier trinken, Schokolade essen, Binge-Watching, Fantasy-Romane lesen und Mathematik bestaunen. Das ist Glück.